Ja, ich bin
So,
ready.
wir sind ready. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Herzlich willkommen zur. Ach du liebe Zeit, ich habe den Ton am Handy an. Das wäre natürlich doof, Freunde, ne? Wenn das passieren würde, wäre das doof. Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Bird ging zur ersten Episode Birdwatch. Unser neues Livestream aka Podcast-Format. Wir nehmen den Podcast, den wir letzten Oktober eingestellt haben, quasi wieder auf. Mein Name ist Joshua und mir gebührt die Ehre, den Host zu spielen zu dürfen, der Host dieses neue Format zu sein. Und für alle, die später zuhören, wir sind gerade live auf YouTube. Wenn ihr wissen wollt, wann wir live gehen, folgt einfach Instagram, Facebook, Twitter. Ihr seht es oben in der über unseren netten Gesichtern, wer seine Kamera anhat, natürlich nur. Und dort werdet ihr über alles in Kenntnis gesetzt, über alle Neuigkeiten, News etc. pp. Ne? Also wir halten euch da auf den Kanälen immer auf den aktuellsten Stand und natürlich auch, wann wir in Zukunft live gehen werden. Und mit wir meine ich natürlich nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch meine heutigen Gäste. Das sind zum einen Jonathan. Wunderschönen guten Abend.
Moin Moin.
Dann haben wir
Wunderschönen guten
noch.
Abend.
Hey, dann haben wir noch Dominik.
Auch von mir einen wunderschönen guten Abend.
Und natürlich noch den lieben Dennis.
Moin Moin.
Wunderschönen guten Abend euch allen. Ihr Lieben, es gibt wirklich so unheimlich viel zu besprechen. Ich meine, lasst uns auch bitte mit dem Thema anfangen, das kommende Woche für ordentlich oder letzte Woche für ordentlich Aufsehen gesorgt hat. Und ich glaube, vor allem Vance Joseph hat sich darüber gefreut. Wenn wir das Ganze mal so ein bisschen durchspielen, 2019 haben wir mit Kyler Murray für Furore gesorgt. Ne? Wir haben 2018 Josh Rosen in der ersten Runde gedraftet. Dann, ne, es braucht schon, ich glaube, viele haben gesagt, es braucht Eier als General Manager nach einem Jahr zu sagen, gut, wir trennen uns von unserem letztjährigen First-Round-Pick als Quarterback und gehen direkt mit dem nächsten. Dann haben wir 2020 direkt Free Agency mit DeAndre Hopkins eröffnet, was absoluter Bang gewesen ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und jetzt haben wir, Free Agency hat noch nicht begonnen, aber JJ Watt durften wir trotzdem signen, weil er ja released worden ist von den Texans, somit signbar. Und in dem Sinne spreche ich natürlich von dem Signing von JJ Watt, das letzte Woche Montag offiziell gegangen ist. Und wie bereits gesagt, war Vance Joseph, glaube ich, er war bei Big Red, diesem Cardinals-Podcast. Und ich glaube, er war besonders angetan von der Verpflichtung, nicht nur wegen der gemeinsamen Vergangenheit. In Texas, in seinen ersten 3 Jahren, wo JJ Watt ja bei den Texans war, 2011, 2012 und 2013, war Vance Joseph ebenfalls Teil des defensiven Komitees, wenn man so will. Und wenn wir zunächst einmal einen Blick auf seine Stats werfen, dann wird ziemlich schnell deutlich, was JJ Watt als Spieler nicht nur für die Cardinals mitbringt, sondern auch, dass er andere Qualitäten hat, als nur den Statbaum so ein bisschen zu füttern. Er hat letzte Season alle Spiele gespielt. Er war davor sehr, sehr verletzungsanfällig. Hatte die letzten 3 Jahre immer mal mit Verletzungen zu kämpfen. Er hatte 5 Sacks, was numerisch gesehen jetzt nicht die höchste Anzahl an Sacks ist, die er je hatte. Aber er ist auch der Spieler mit der höchsten Quote an Double- und Triple-Team, sage ich mal, Blockings. Ja? Also unheimlich, wie oft er gedoubled und getrippelt worden ist. Dazu hatte er 7 Pass-Deflections und eine Pick-6, die erste übrigens in seiner Karriere. Dazu hat er über 1000 Snaps gespielt und das in seinem Alter und das nach seinen Verletzungen. Und er hat die Liga, und ich denke, das ist eines der größten, sage ich mal, Upsides überhaupt in dem Trade, in Tackle for Loss gegen den Run angeführt. Und da haben wir natürlich dann die Upsides. Wir reden hier von Leadership, wir reden von Run-Stopping, ja, also er wird uns unheimlich im Run-Game helfen, denn da haben wir am unteren, was weiß ich, Achtel abgeschlossen. Ich glaube, 22. in Yards gegen den Run und in anderen Run-Kategorien ebenso. Und besorgniserregend ist natürlich immer noch die Injury History. Er hat nur 48 von 80 Games aus den letzten 5 Jahren gespielt. Aber wie gesagt, da gibt es Grund zur Hoffnung, denn er hat über 1000 Snaps letzte Saison gespielt. Und sein Vertrag beläuft sich auf mittlerweile 28 Millionen für 2 Jahre. Wovon 23 Millionen garantiert sind. Die Cap-Hit beträgt dieses Jahr nur 4,5 Millionen, da wir 3 schöne Dummy-Jahre an dem Vertrag gehangen haben. Und es gab, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, es gab irgendein nettes Zitat. Cap-Space ist nur, also die gibt es nicht. Du kannst damit spielen, wie du willst. Du kannst auch wie die Saints mit 90 Millionen in die Miesen fahren, wenn du die Verträge richtig strukturierst. Und insofern Kriegt er am Ende noch 3 Millionen Incentives, gemessen an seinen Leistungen. Ich glaube, ein Incentive ist zum Beispiel, dass er 10 Sacks zusammenkriegen muss. Und das führt mich zur ersten Frage des heutigen Abends, Freunde. Wie habt ihr erstens auf das Signing reagiert? Und was denkt ihr, wird das Signing für die, wird das Signing von JJ Watt am Ende für die Cardinals bedeuten? Also was ist, sage ich mal, der Aspekt, der am ehesten davon betroffen ist? Jonathan, vielleicht willst du einfach loslegen.
Ja, also positiv überrascht natürlich. Es war ja nicht nur die Cardinals im Spiel. Hat er auch gesagt, dass er mit seinem Kollegen ja die verschiedenen T-Shirts holen sollte für sein Bild. Umso mehr freut es mich natürlich, dass er sich für die Cardinals entschieden hat. Er ist ja schon etwas älter. Das sind ja auch, kann man auch seine letzten Jahre sein, jetzt in der NFL. Natürlich, ein Spieler möchte ja immer den Super Bowl gewinnen. Und ich denke, er denkt natürlich, dass er mit dem Team, mit dem Team, den wir aktuell haben oder bilden, den Super Bowl gewinnen können und er eventuell ein Teil davon sein möchte. Das freut mich natürlich, dass er auch dann diesen Schritt geht mit den Cardinals. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn er gesund bleibt, eine richtige Waffe. Und dann haben wir auch zwei Waffen als Edge Rusher. Also, oder Defensive Ends mit Jones und mit Watt. Und da kann die O-Line sie warm anziehen dann, wenn die beiden auf den beiden Außenpositionen auf sie zukommen. Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
Dennis, was ist deine Meinung?
Ja, meine Meinung war, also zuerst einmal war ich super überrascht. Wir haben ja in dem Zeitraum, an dem gleichen Tag, wo JJ Watt das bekannt gegeben hat, hatten wir auf Instagram ja unser Defense Line Dream Fit, Worst Fit gepostet. Und ich war am Überlegen beim Worst Fit, ob ich da JJ Watt nennen soll, was ich nicht gemacht habe. Aber der erste Gedanke war JJ Watt, weil ich genau das im Kopf hatte, was du gesagt hast. Das Alter plus die wenigen Spiele, die er unterm Strich gemacht hat in den letzten Jahren. Bis aufs letzte Jahr gesehen. Und habe mich dann dagegen entschieden, glücklicherweise. Je mehr ich drüber nachgedacht habe, dann ist das ein Bomben-Signing. Jetzt unabhängig davon, dass viele sagen, dass er overpaid ist. Leadership in der Kabine, das kann man nicht bezahlen. Also das bringt er da in die Kabine, in den Lockerroom, auf den Platz. Eine Mentalität, die wir so noch nicht hatten, vielleicht. Und was Jonathan gerade gesagt hat, ja, wen wollen sie doppeln? Jones, Watt, alle beide? Der kommt durch die Mitte was durch. Ich glaube, das ist sehr interessant für den Pass Rush nächstes Jahr. Und ich erwarte da, sofern er fit bleibt, richtig viele Quarterbacks Gras fressen.
Definitiv, du sprichst es an. Wer wird gedoppelt? Fun Fact: der andere Spieler, der am meisten gedoppelt wurde in der NFL beim Pass Rush, war Chandler Jones, bis er sich verletzt hatte, mit über 35% oder sowas war es. Also insofern, das auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Analyse. Und wer auch immer Vance Joseph Reaktion auf genau die Frage hören möchte, wie gesagt, hört euch den Big Red Podcast an. Da hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel Stellung zugenommen. Unheimlich. Man versteht eh nur die Hälfte, was er sagt, weil da eine Menge Kauderwelsch dabei war für uns, sage ich mal, Wannabe-Fans, aber oder Wannabe-Experten. Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall seine Reaktion. Dominik, was ist deine Meinung?
Ja, nachdem die anderen zwei mehr oder weniger darauf eingegangen sind, wie, was für ein Spieler das ist, würde ich gerne noch mal eine andere Perspektive darauf beleuchten. Und zwar, ich war vom Signing in dem Fall überrascht oder insofern überrascht, dass es für mich auf den ersten Blick nicht so ganz viel Sinn ergeben hat. Ich weiß nicht, diese Woche wird auch noch unser Video zu den Top 10 Free Agents online kommen auf dem YouTube-Kanal. Da werden wir uns auch noch mal, haben wir uns auch noch mal ein bisschen tiefer auseinandergesetzt mit anderen Optionen, die da möglicherweise da uns sozusagen unterschreiben hätten können bei uns. Und ich hätte da gern die Frage in den Raum geworfen, ob wir sogar die Fronts ändern. Das heißt, dass wir von einem 3-4 zu einem 4-3 wechseln könnten. Das wäre für mich insofern, hängt es davon ab, wen wir jetzt in der Free Agency zurückholen. Holen wir jetzt Campbell zurück, würde ich eher sagen, geht es Richtung 4-3. Holen wir Reddick zurück, was unwahrscheinlich ist zum jetzigen Zeitpunkt. denke ich, dass es eher in Richtung 3-4 geht. Ich denke, das ist auch noch eine spannende Diskussion, die man in dem Zusammenhang noch haben könnte.
Richtig, das war absolut crazy Überleitung. Denn wenn wir über SoundReddick sprechen, in dem Fall im Speziellen, wenn wir einfach mal einen Blick auf die Stats von Reddick werfen, er hatte absolut eine Breakout-Season letztes Jahr, da lässt sich gar nicht drüber argumentieren. In seinen ersten drei Karrierejahren, seit wir ihn gedraftet haben, hatte er summa summarum 7,5 Sacks. Letztes Jahr hatte er insgesamt 12,5. Dann hatte er insgesamt 3 Forced Fumbles bis dahin. Letztes Jahr hatte er alleine 6 forciert. Davon waren ja alleine 3 gegen die Giants. Und dann hatte er 4 Passes deflected letzte Season, was auch über dem Durchschnitt war, gegenübergesetzt in dem, was er die Jahre zuvor geleistet hat. Und in dem Sinne, vielleicht will gerade noch jemand von euch sein Statement abgeben, inwiefern ihr es für wahrscheinlich haltet, dass Haason Reddick eben wieder geresigned wird. Meine persönliche Meinung ist, er wird auf jeden Fall den Markt testen. Ich meine, er ist jung, er wird eine Menge Angebote bekommen wahrscheinlich, auch wegen seiner Breakout-Season. Ich denke aber nicht, dass er überbezahlt werden wird, weil wir uns eben im Jahr befinden, wo die Cap-Space gedrosselt ist. Vielleicht kriegen wir noch zu einem Einjahres-Deal oder vielleicht kriegen wir ihn langgebunden und wir backloaden den Contract. Was ist eure Meinung dazu? Jonathan, bitte.
Ja, also die Frage ist, in welche Position geht er dann? Also wenn jetzt wiederkommt. Also wir haben jetzt Watts, einer, der über außen auch der natürlich stark spielt. Wie planen Sie dann mit, also wie planen das Trainerteam dann mit Haason Reddick? Macht da jetzt noch Sinn, dass man ihn jetzt nochmal resigned? Oder ist es eventuell besser, dass man ihn eventuell gehen lässt? Also ob man eventuell dann Marcus Golden wieder nimmt, eventuell einer, der dann weniger Geld nehmen würde und dass man dann so mit dem Salary Cap Wissen mehr vereinbaren kann.
Ja.
Deswegen, also ich bin auf jeden Fall, Haason Reddick hat mich die letzte Saison sehr überrascht. Auch hat mich sehr gefreut, dass der Junge, nachdem er in eine Inside-Position sehr verholzt wurde, sag ich mal, dann in die Outside gegangen ist und glänzen konnte. Freut mich sehr, hat mich sehr gefreut. Und ja, ich glaube, dass wir eventuell den nicht nochmal wieder zurückholen. Aber bin auch froh, wenn er nochmal wiederkommt. Aber es ist halt schwer im Moment mit dem Salary Cap. Deswegen.
Ja. Dennis, deine Meinung?
Ja, ich würde Reddick sehr gerne wieder resignen. Er hatte sein Breakout-Jahr letzte Saison. Man muss fairerweise sagen, von diesen 12,5 Sacks waren 5 in einem Spiel.
Ja.
Gegen einen Quarterback, der angeschlagen war. Ich will die Leistung gar nicht schlecht reden dadurch, aber das relativiert es Ermut teilweise ein bisschen. Und der Breakout kam, nachdem Chandler Jones versetzt war. Nicht mal Season-Out verletzt war. Also Reddick ist ein Puzzleteil, der auch ein guter Backup sein kann, weil, wie Jonathan gerade gesagt hat, wo soll er spielen, wenn Jones und Watt beide fit sind? Das war das Problem von Reddick in seinen ersten Jahren, dass er immer hin und her geschoben wurde, nie eine Position hatte, wo er sich festgespielt hatte, dadurch teilweise geschwommen ist, und nachdem er Chandler Jones ersetzen musste, hatte er eine Position, wo er quasi Starter war und gezeigt hat, was er kann. Nur ob man jetzt für diese, ja, dafür dann irgendwie 12, 13 Millionen im Jahr ausgeben möchte, das sehe ich noch nicht so ganz.
Ja, die Frage ist auch, möchte er Backup sein? Also wenn nach der Saison will er, glaube ich, auch als auf die Starter-Position greifen, möchte er natürlich seine Spielzeit bekommen. Und wenn er halt jetzt bei uns bleibt, dann wird er eventuell weniger Spielzeit bekommen als jetzt bei anderen Teams. Deswegen.
Das ist richtig. An einem fitten Jones und einem fitten Watt kommt da nicht vorbei auf der Position.
Ja. Dazu muss natürlich gesagt werden, ich meine, wir spielen wahrscheinlich immer noch 3-4 erstmal. Das bedeutet, er wäre ja quasi Starter insofern, als dass er auf der anderen Seite von Chandler Jones spielen würde. Wo J.J. Watt gelined wird, ist natürlich dann die Frage, wird er, also es gibt ja 3-Technik, 5-Technik, Inside, der kann ja überall aufgestellt werden und du kriegst auf jeden Fall alle hinein, wenn du willst.
Und ja, die Frage ist ja,
Ja.
Spielen wir in 3-4, was wenn wir 4-3 spielen, dann ist das natürlich, stehen die ja natürlich in Konkurrenz zueinander.
Ich würde weniger davon ausgehen, dass wir 4-3 spielen, einfach weil Vance Joseph noch nie 4-3 gespielt hat und er aus dem Wade Phillips-System kommt und das war quasi nur 3, also das war, der hat 3-4 revolutioniert und Vance Joseph lebt und atmet 3-4, von daher. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir auf 4-3, sage ich mal, übergehen würden, aber nichtsdestotrotz. Deswegen gerade eine spannende und interessante Debatte, weil auch Vance Joseph in den Pressekonferenzen gesagt hat, weniger ist mehr bei JJ Watt. Du kannst nicht erwarten, dass ein Mann mit seiner Verletzungshistorie und in seinem Alter mehrere Saisons spielen kann hintereinander, wo er noch über 1000 Snaps spielt. Insofern, das auf jeden Fall spannend zu betrachten, weil du musst natürlich dann auch Spieler für die Rotation haben. Und ich selbst sehe es mittlerweile als eher kritisch an, dass, oder nicht kritisch, aber unwahrscheinlich, dass wir Reddick re-signen würden. Ich denke, er wird ein besseres Angebot irgendwo anders bekommen. Ich denke, wir würden mit Golden laufen und eventuell noch, ich werde auch immer mehr Freund davon momentan schon, in der ersten Runde im Draft eventuell jemanden wie Quiddy Pay, wenn er übrig bleibt, oder Gregory Rousseau oder sonst irgendwen zu nehmen und da
Oh,
halt ein bisschen billiger zu
Gregory
werden.
Rousseau muss ich dagegen grätschen. Das werden wir noch
Da musst du
genauer
Dominik
besprechen.
dagegen
Aber
grätschen.
da bin ich absolut gar kein Fan
Gut, dann
von.
gehen wir mit Phillips,
Also,
der spielt da auf der anderen Seite.
ja,
Draft
ja,
ist sowieso generell so ein kritisches Thema, ne?
genau, Draft ist
oh
sowieso ein
ja.
kritisches Thema. Ich meine, beim Draft wird sich halt auch noch vieles zeigen.
Ja.
Wir reden auch nachher noch über die Free Agency und was da alles auf uns zukommt. Aber gerade vor der Hinsicht eine sehr, sehr interessante Debatte. Alles um Haason Reddick und auch die anderen Outside Linebacker, die bei uns momentan noch Free Agents sind. Wir reden da von Marcus Golden, von Dennis Gardeck, der zwar Restricted Free Agent ist, trotzdem Free Agent. Und insofern sehr, sehr spannend und interessant, was da in nächster oder in, auch vor allem in naher Zukunft auf uns zukommen wird. Ich denke, diese Woche wird sich einiges tun. Ich denke, dass sich ab nächster Woche Mittwoch eine Menge tun wird. Und insofern haben wir auch quasi schon eine perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich der Free Agency. Und kommenden Sonntag, Montag, sage ich, startet ja die Tampering Period. Heißt, Teams dürfen das erste Mal in den Kontakt mit anderen Spielern gehen. Gefolgt von dem Start der Free Agency, aka dem Beginn der Season 2021, und das wird unheimlich spannend. Am 17.03., also nächste Woche Mittwoch. Und auch wenn die Cardinals bereits den Move gemacht haben, haben wir immer noch sehr, sehr viele prägnante Needs, möchte man sagen. Dazu gehören insbesondere Cornerback, wo wir nach dem zu erwartenden Cut gestern von Robert Alford nur noch Byron Murphy unter Vertrag haben, der signifikante NFL-Experience aufweisen kann, ja. Und
Da
dann haben
kannst du
wir da noch,
auffallen.
dann kann, richtig, und dann haben wir noch die Offensive Line und Wide Receiver, die zurzeit sehr, sehr hart in der Debatte stehen. Für letztere Position ist der Free Agent Markt tatsächlich sehr gewachsen, vor allem seit Ablauf der Tag Deadline und der Finalisierung der Cap Space, die ja jetzt gekommen ist mit 182,5 Millionen. Auch witzig, dass die Cap Space erst dann nach dem Ende der Deadline von der Tag Deadline, sage ich mal, verkündet worden ist. Da haben ja viele Teams, sage ich mal, ins Blinde getaggt, weil du nicht wusstest, wie viel Cap Space du hast, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls wurden Spieler wie Emmanuel Sanders und Kevin Seidler bei den Giants bereits entlassen, sind schon Opfer der Capspace-Falle dieses Jahr geworden. Und andere Spieler wie Kenny Golladay, von dem man dachte, die würden getaggt werden, oder Joe Tooney bei den Patriots, die wurden einfach nicht getaggt. Und dementsprechend meine Frage an euch: Was ist eurer Meinung nach der größte Need der Cardinals? Und welche Free Agents würdet ihr signen, wenn ihr die Entscheidung treffen könntet? Was wäre so euer Wunschding?
Dominik, fang doch mal an.
Ja,
Was?
gern. Also persönlich denke ich, dass unsere Position insoweit natürlich vor allem bei Cornerback und Wide Receiver dünn besetzt sind, dass wir da irgendwas machen müssen. Auch vor allem im Hinblick auf den Draft, dass wir dort nicht nach Need draften müssen. Das ist für mich nämlich dann immer das Schwierigste, wenn man in, also für mich ist es relativ logisch, du bereitest dich in der Free Agency darauf vor, dass du im Draft eben nicht das machen musst. Wir haben es jetzt letztes Jahr gesehen mit Simmons. Das war jetzt nicht der größte Need der Cardinals, nochmal einen Linebacker zu holen. Aber wenn es der beste Spieler auf deinem Board ist, dann musst du den holen, meiner Meinung nach. Du darfst nicht nach Need draften. Und deswegen, du musst auf irgendwelchen Positionen, vor allem auf Receiver und Cornerback, nachlegen. Du wirst kein Golladay kriegen. Der wird dir zu viel Geld kosten. Meiner Meinung nach auch daher. Wir haben vorhin da schon drüber gesprochen, du brauchst ein gesundes Gesamtpaket. Das heißt, du brauchst, kannst nicht an einer Position overspenden, also sehr, sehr viel Geld in eine Position stecken, weil dann hast du an anderen Positionen Löcher, die du nicht mehr stopfen kannst. Weil im Draft, Cornerback zum Beispiel technisch, wir haben in den letzten Jahren mitbekommen, Cornerbacks, erste Runde, egal wo du sie draftest, ist schwierig, dass du im Jahr 1 die Produktion kriegst, die du bräuchtest. Deswegen meiner Meinung nach auf jeden Fall Cornerback und Receiver holen. Ich glaube, es wird jetzt keiner der großen Namen, aber in unseren YouTube-Videos haben wir auch schon ein paar abgedeckt, die, falls es mit dem großen Geld nichts werden sollte, dann dort sozusagen zugeschlagen werden kann.
Jetzt bist du ja, meiner Frage aber schön ausgewichen, Dominik.
Was meinst du?
Du hast jetzt keinen Need benannt. Wenn du dich fixieren müsstest auf einen Need.
Wenn ich mich fixieren muss auf einen Need.
Ja, was wäre dein erster Free Agency Move?
Ich würde einen Cornerback holen.
Einen Cornerback holen, wunderbar. Jonathan?
Ja, also ich würde auch einen Cornerback holen, weil ich denke, dass wir da auch für die Zukunft noch einen Spieler brauchen, der auch eventuell wieder so ein Franchise widerspiegelt, wie zum Beispiel Patrick Peterson, der seit Anfang an, seit dem Draft bei uns ist. Und ich denke halt, dass eventuell so ein Patrick Surtain oder ein Caleb Farley da eventuell solche Gesichter sein könnten. Ja, aber wie gesagt, auch wie auch schon Dominik gesagt hast, im Draft letztes Jahr haben wir auch nicht nach Need gedraftet. Deswegen bin ich mal gespannt, was da was wir da kriegen im Draft. Aber auf jeden Fall wird ein Cornerback nehmen, auf jeden Fall.
Jetzt im Draft, aber ich rede ja von der Free Agency, Jonathan.
Ja, okay, Free Agency, ja. Auch Cornerback. Also ich denke, das ist unser Top-Need, die wir auf jeden Fall nachbesetzen müssen, weil Patrick Peterson ist Free Agent. Wie du auch schon gesagt hast, haben wir nur Murphy, der bei uns halt noch unter Vertrag ist. Deswegen, wir haben ja noch, als Wide Receiver haben wir noch mehrere, die für uns spielen könnten und auch gute Leistung bringen könnten. Deswegen würde ich lieber Cornerback nehmen, ja.
Dennis, wie siehst du das?
Ja, im Grunde sehe ich es wie ihr, aber ich werf mal was anderes in den Raum. Eine Position, die gar nicht genannt wurde von dir, die ich aber sehr, sehr wichtig finde. Wir haben nämlich keinen Kicker mehr.
Das ist wahr, die Position habe ich nicht genannt.
Zane Gonzalez ist entlassen worden und damit haben wir aktuell keinen, der uns das Ding da zwischen die Pfosten schießt.
Ich meine,
gut, hat das teilweise auch nicht gemacht, aber lassen wir mal.
Ich meine, hätte er die Dinger nicht verschossen, ständen wir arguably 9-7 oder 10-6 eventuell, aber nichtsdestotrotz. Ja.
Ist für mich eine sehr wichtige Position.
Ihn zu entlassen war ja, sage ich mal, ein notwendiger Move, weil er ja auch auf der Injured Reserve Liste zum Ende der Season stand. Und insofern, ich denke nicht, dass die Chancen allzu schlecht stehen, dass wir ihn resignen und dass wir ihm noch eine Chance geben. Ich denke aber schon, dass wir noch einen Kicker finden lassen, aber ich denke, du hast da einen ganz besonderen Free Agent im Auge, Dennis, wenn du ihn meinen Namen nennen möchtest, den will ich dir nicht vorwegnehmen.
Ja, so der Younghoe Koo.
Younghoe Koo, ja.
Ja, wäre schon ganz cool.
Ich meine, ja.
Nee, prinzipiell gebe ich dir recht. Ich denke, Gonzalez wurde entlassen, um auch den recht hohen Vertrag erstmal loszuwerden, um ihn dann zu einem günstigeren Tarif wiederzuholen. Das ist so meine Vermutung dahinter. Er hat, glaube ich, jetzt 3,9 Millionen irgendwie, was für ein Kicker ja schon ganz ordentlich ist.
Ja.
Der Ryan Suckup, der den Super Bowl gewonnen hat, der hat 1 Million bekommen dafür im letzten Jahr und hat wesentlich besser getroffen. Ich denke, man möchte bei Gonzalez vielleicht einfach nur einen günstigeren Vertrag aushandeln,
ja. Und
ihn dann wiederzuholen. Ja, also unabhängig jetzt von der Kicker-Position, die beiden anderen haben es ja schon gesagt, Cornerback ist für mich auch in der Free Agency der größte Need, wo was gesigned werden muss. Murphy ist der einzige NFL-taugliche Cornerback im Roster. Und auf dem First-Round-Pick kann gut werden, muss nicht gut werden.
Ja.
Darauf jetzt alles aufzubauen, wäre auch so ein Poker-Ding.
Richtig. Man muss dazu sagen, also ich persönlich rechne zum Beispiel auch damit, dass noch mehr Spieler gecuttet werden. Hier stehen Namen im Raum wie Devon Kennard, der uns ja momentan Luxusprobleme, sage ich mal, beschert, wenn man so möchte. Ich denke an Justin Pugh, der sehr stark in der Kritik steht momentan und auch als Cut-Kandidat, sage ich mal, gehandelt wird. Dann einen, auf den weniger stoßen, Max Williams. Bei dem könnte man auch noch eine Menge einsparen. Aber es gibt so ein paar Cut-Kandidaten noch bei den Cardinals, die da noch ein bisschen Cap freimachen könnten. Und vielleicht wird dann halt auch eben noch der ein oder andere Free Agent von uns selber noch vor Beginn der Free Agency re-signed. Mal gucken, was da passiert. Aber vor allem bin ich gespannt, weil Steve Keim halt dafür bekannt ist, dass er die Needs, die die Cardinals haben, besonders in der Free Agency angeht. Also er draftet wirklich nicht auf Need oder spekuliert darauf, dass das, was wir noch brauchen, dann im Draft an 16. Stelle auch noch verfügbar ist. Schlagwort Surtain oder Farley oder sonst irgendwer. Sondern dass er wirklich, oder ihn, sondern wirklich versucht, das halt wirklich schon in der Free Agency anzugehen, dass du halt wirklich set bist für den Draft und da sehr viel Flexibilität hast. Und insofern, hier wurde es eben in den Chat geschrieben, zum Beispiel Corey Lindsey von den Packers, der Free Agent Center, oder halt auch Will Fuller. Ich meine, wir hatten im YouTube-Video schon darüber gesprochen, Dominik. Ich glaube, Will Fuller, alle guten Dinge sind drei, wenn man so will, ne? Mit Texas-Spielern haben wir ja sowieso. Wäre natürlich unheimlich, wenn wir Will Fuller noch an die Seitenlinie stellen würden und ihn an die Andrew Hopkins, sage ich mal, stellen. Und ja, auf jeden Fall spannend, was bei uns bleibt, denn uns bleiben immer noch 14,5 Millionen an Cap Space mit den potenziellen Cuts noch mehr. Man kann da auch wirklich, wenn man alle Cuts durchspielt, glaube ich, bis an die 35 Millionen Cap Space ran. Also da sind noch eine ganze Menge Moves machbar. Und Free Agency ist auf jeden Fall set to go und ich bin gespannt, mit euch auch die nächsten Wochen das Ganze zu verfolgen und über potenzielle Signings und Trades zu reden, was auch immer da noch zustande kommt. Aber kommen wir zum letzten Thema des heutigen Abends und somit zum letzten Thema der ersten Episode der Birdwatch. Und ich möchte dieses Thema einer ganz besonderen Person in Kombination mit einem unserer Hauptneeds, sage ich mal, widmen. Dass wir in der Free Agency angehen sollten. Und das wären einerseits Larry Fitzgerald, der, ne, die Legende bei uns, und andererseits eben die Wide Receiver Position. Und für jeden, der nicht im Bilde ist, Larry Fitzgerald, wie gesagt, Legende unserer Franchise und arguably einer der besten Wide Receiver der Geschichte, der NFL, ist jetzt wieder Free Agent, so wie letztes Jahr auch schon. Und er hat noch nie so lange mit der Entscheidung gewartet. Er hat noch nie so lange gewartet, mit der Entscheidung bekannt zu gehen, ob er noch spielt oder eben nicht. Das stellt einerseits die Frage, worauf wartet er eventuell? Kommt da noch ein großes Signing auf uns zu? Also wartet er eventuell auf Potenzial bei den Cardinals, dass er sagt, okay, sign me, baby. Oder sagt er dann am Ende, okay, hat er die Entscheidung vielleicht schon fest? Fest steht auf jeden Fall, dass die Production von Larry sehr, sehr weit runtergegangen ist und vor allem im letzten Jahr. Und ich denke, das hängt aber auch auf jeden Fall mit dem Signing von DeAndre Hopkins zusammen. Er hatte wesentlich weniger Targets, wesentlich weniger Receptions, gepaart mit wesentlich weniger Receiving Yards. Er hatte nur noch einen Touchdown und auch die Yards pro Reception sind weit zurückgegangen. Er hatte eine Menge First Down Catches, ich glaube plus 40. Ich glaube, zwei Drittel seiner Receptions insgesamt waren First Down Catches. Also er hat immer noch einen unglaublichen Value für uns, natürlich neben dem Leadership, den er für das Team mitbringt. Aber man muss dazu sagen, wenn man Football als Business betrachtet, dann ist der Preis von 11 Millionen, den wir ihm letztes Jahr gezahlt haben, der Leistung einfach nicht mehr gerecht. Und ich denke, es steht nicht zur Debatte, welchen ideellen Wert Larry für uns hat und auch für das Franchise. Aber die Frage ist doch viel eher: Bindest du einen Spieler, der nicht mehr performt, aber emotional an dein Franchise gebunden ist, oder setzt du die Cap anderweitig ein? Und daran eben anschließend die zweite Frage: Welchen Wide Receiver neben Will Fuller, der ja mein Favorite ist und vielleicht auch der feuchte Traum jedes anderen Cardinals-Fans momentan, welchen Wide Receiver würdet ihr euch wünschen, den wir signen? Denn ich glaube, es braucht definitiv eine richtige und wahre Nummer 2, denn nur um das nochmal jedem vor Augen zu führen, wie die Wide Receiver-Position bei uns momentan aussieht. Wir haben DeAndre Hopkins, der 160 Targets hatte für 1407 Yards. Der zweitmeist getargetete Spieler bei uns war Christian Kirk. Er hatte nur 79 Targets für 621 Yards. Also in beiden Kategorien weniger als die Hälfte von DeAndre Hopkins. Da ist die Gap viel zu groß und es besteht definitiv Nachholbedarf. Und in dem Sinne die Frage an euch: Welchen Wide Receiver würdet ihr euch wünschen? Und stellt ihr euch vor, Larry nochmal zu binden oder eben nicht?
Soll ich anfangen?
Du kannst
Ja,
gerne
gerne.
anfangen.
Also, ich würde Larry gerne nochmal für ein Jahr sehen. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, nicht für die 11 Millionen, die er letztes Jahr bekommen hat. Wenn er sich auf einen, ich sag mal, zwischen 2 und 5 Millionen Vertrag irgendwie einlassen würde, dann würde ich sagen, sofort nehmen. Alleine auch schon für, ja, fürs Leadership, für den Locker Room. Larry ist ja auch nur noch im Slot aktiv. Und das ist, glaube ich, die Receiver-Position, die bei uns auch am wenigsten beachtet werde. Ich habe die Tage einen recht bösen Kommentar gelesen. Es ist ja auch ganz egal, wen du bei uns ins Slot stellst. Kyler kann über die O-Line eh nicht drüber gucken und spielt ihn sowieso nicht an.
Steile These.
Ja, steile These,
Deswegen können wir da auch deinen Arnold spielen lassen. Der ist groß genug, den kann man auch sehen über der O-Line. Um die Frage nach dem Nummer 2 Receiver. Nachdem ich gestern gelesen habe, dass Emmanuel Sanders released wurde von den Saints, ist der so ein bisschen mein Favorit geworden. Erfahrung, gute Hände, schnell und hat auch schon Nummer 2 Receiver jetzt gespielt in der Zeit, wo Thomas auf dem Platz war letztes Jahr. Ich denke, das könnte mit ihm funktionieren. Also Will Fuller ist nicht mein feuchter Traum, das gebe ich zu.
Alles klar. Jonathan, wie ist deine Meinung?
Ja, also wenn Larry auf jeden Fall für weniger Geld zurückkommen möchte, also die 11 Millionen ist auf jeden Fall leider nicht mehr wert. Ich würde, wenn auch einen dominanten Slot Receiver holen, der auch mit Arnold der Mitte der beschäftigen kann und auch da Räume schaffen kann. Ich habe ja auch gesehen, dass John Brown eventuell noch frei ist. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob der Slot Receiver ist. Ja, John Brown ist ja ein alter Bekannter von uns. Wäre auch interessant, wenn er nochmal wiederkommt. Oder Adam Humphries, der auch klein, wendig ist, schnell. Ich bin ein kleiner Fan von so kleinen, wendigen Spielern, die halt auch über Outside die Cornerbacks, Linebacker schlagen können und oder Safeties. Ich glaube, Hill hat es mir ein bisschen angetan. Ich finde es so faszinierend, wie er immer runterrennt und ihn in den Schatten stellt. Aber ja, mal gucken, was da auf uns auf jeden Fall zukommt. Ja.
Nice, Dominik, dein
Ja.
Statement dazu.
Ja, also ich habe es in unserem Video ja schon kundgetan, wen ich gern sehen würde. Und meiner Meinung nach ist es Corey Davis. Einfach aus dem Grund, dass ich meine, dass uns nicht der Slot Receiver fehlt, sondern mehr die Nummer 2. Und die Nummer 2 ist Christian Kirk nicht. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren mitbekommen, dass das wohl nicht so seine Hauptaufgabe ist. Schnell ist er. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Wendig ist er auch. Deswegen wäre das eigentlich mein Vorschlag für diese Slot-Position sozusagen, dass man Kirk inside sozusagen ein bisschen mehr moved. Und dann fehlt halt die Nummer 2 draußen, weil da haben wir bisher keinen adäquaten Ersatz, obwohl ich Johnson letztes Jahr, der das ja teilweise auch mal gespielt hatte, dann in der Rotation gar nicht so schlecht fand, aber halt, wie gesagt, nur als Rotationsmann. Deswegen, wie gesagt, Corey Davis wäre für mich da das liebste Teil, das ich da gern sehen würde. Teil hört sich da jetzt zwar ein bisschen abwertend an in dem Zusammenhang, aber ich denke, dass Corey Davis uns dort auf jeden Fall am weitesten bringen könnte. Fuller wäre eine Option, haben wir ja auch im Chat jetzt gelesen, haben viele als Haupttarget sozusagen mit rausgegeben im Sinne von Receivern. Aber ich für meinen Teil würde am liebsten Corey Davis sehen.
Corey Davis,
Ich habe
definitiv, ja. Sorry, Jonathan, rede.
noch, ESPN hat ja auch noch ein paar Spiele ausgepasst, die eventuell zu dem Team fitten könnten. Und da wurde auch Juju Smith-Schuster genannt. Fand auch interessante These als Nummer 2 Receiver hinter DeAndre Hopkins. Ich weiß nicht, was haltet ihr eigentlich davon mit Juju Smith-Schuster als Nummer 2?
Also, wenn du dir einen Locker-Room-Cancer ins Team holen willst, hast du da, glaube ich, eine ganz gute guten Anfang für. Ich bin mit diesem TikTok-Dingse einfach unzufrieden. Da kann er mir noch so gut spielen, wenn er mir da sein TikTok die ganze Zeit auf irgendwelchen tanzenden Emblemen vorführt. Da kriege ich zu viel. Dementsprechend ist es meiner Meinung nach talenttechnisch kann man sich drüber streiten, ob man ihn gern haben wollen würde oder nicht, aber dieses TikTok-Ding macht ihn für mich sehr unsympathisch, zumindest.
Unterschreibe ich 1000%ig, genau.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob er so der Locker-Room-Cancer ist tatsächlich, weil ich glaube schon, dass er, also ich meine, abgesehen von der ganzen TikTok-Geschichte mit Juju Smith-Schuster, was ihn zu einem sehr anstrengenden Charakter macht und was ihn ja auch so ein bisschen, ja, Häme eingebracht hat im Internet, weil er ja dann auch wirklich Karma Strikes, ne, von Ron Bell gegen die Bengals mal ordentlich weggedrückt worden wurde, ne. Abgesehen davon, man hat gesehen, was Juju Smith-Schuster als Nummer 2 machen kann hinter Antonio Brown. Damals, wann war das, 2018 noch? Beide beinahe für 1000 Yards gegangen oder sind sogar beide für über 1000 Yards gegangen. Ich weiß es nicht, definitiv. Jedenfalls, Juju Smith-Schuster ist eine tolle Nummer 2, glaube ich. Und jetzt hat das bei den Steelers halt wirklich schwer gehabt, weil er da, sage ich mal, die Nummer 1 spielen musste, wenn man so will. Also zumindest im Sinne von NFL-Erfahrung. Und ich weiß nicht wirklich, also ich meine, ich würde mich nicht ärgern darüber, wenn er kommen würde. Ich würde mich aber, glaube ich, auch nicht wirklich freuen. Ich würde mich tatsächlich viel mehr über eben Will Fuller freuen, wobei das halt sehr, sehr teuer wäre. Aber auch Marvin Jones ist für mich eine Option von den Lions. Kenny Golladay ist halt, wie gesagt, ein bisschen ja, unwahrscheinlich, weil ich glaube, er kriegt auf jeden Fall auch mehr, als ihm das Franchise-Tag bezahlt hätte. Ich glaube, bei Kenny Golladay geht es so ein bisschen Richtung 16, 17 vielleicht pro Jahr. Und insofern eine Menge sehr, sehr interessante Wide Receiver auf dem Markt. Man darf aber nicht vergessen, dass es immer noch Teams gibt, die, sage ich mal, noch so ein bisschen mehr desperate sind für Wide Receiver als wir, ne? Also wir reden jetzt zum Beispiel von den Patriots, ja, die unbedingt einen Wide Receiver brauchen. Wir reden von den Ravens. Und die Patriots zum Beispiel ein Team, das auch noch vernünftig viel Cap Space hat und da auf jeden Fall noch gut investieren kann. Das heißt, auf dem Markt haben wir natürlich auch ordentlich Konkurrenz. Aber prinzipiell würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, ich würde nicht davor zurückschrecken, ordentlich Geld für einen zweiten Wide Receiver auszugeben, einfach aus dem Grund, als dass man dann einmal das volle Potenzial dieser Offense ausschöpfen könnte und wirklich sehen, wohin das gehen kann. Ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? Ich rede davon, dass Kyler Murray in seinem Rookie-Vertrag ist, er kriegt noch nicht so viel Geld, nächstes Jahr sieht das schon ganz anders aus, in der Fifth-Year-Option noch schlimmer, oder man bindet ihn halt direkt lang, aber dann kriegt er auch ordentlich Asche. Also wenn nicht jetzt, wann dann, ist meine Frage. Und insofern, ich würde unheimlich gerne sehen, wie diese Offense aussehen würde, wenn du wirklich alle Teile zusammenbringst. Nochmal jetzt zwei, vielleicht auch sogar zweistellige Signings, mir egal, in O-Line und Wide Receiver investierst. Dann gehst du mit einem weiteren O-Liner eventuell aus dem Draft. Wir reden hier von Rashawn Slater, aber der wird nicht so weit fallen. Elijah Vera Tucker eventuell. Einfach, dass du so ein paar Teile, sage ich mal, sammelst und die wirklich zusammensteckst, dass du das volle Potenzial von Cliff Kingsbury's und Kyler Murray's Offense wahrnehmen kannst. Einfach nur um zu sehen, ob die Richtung, wohin du gehst, richtig ist. Was ist eure Meinung?
Ja, also beim zweiten Wide Receiver bin ich deiner Meinung, da kann man ruhig Geld in die Hand nehmen. Ich habe da letztens irgendwo eine Option gelesen, dass er einer mit dem Gedanken gespielt hat, Antonio Brown dafür vorzuschlagen.
Ja.
Das ist der berühmte Locker-Room-Cancer, den Dominik eben erwähnt hat. Einerseits, aber von dem, was er kann, brauchen wir uns nicht drüber streiten, wenn der Kopf klar ist.
Ich meine, bei Antonio Brown kaufst du Risiko mit ein, ne? Ich meine, du weißt nie, wann er aus der Reihe tanzt. Der hatte drei richtig schlimme Endings mit drei verschiedenen Teams. Und das in einem Jahr oder 6 Monaten sogar. Jonathan, naja. du wolltest deine Meinung kundtun.
Ja, also wir haben ja auch in letzter Zeit viele Gerüchte gehört, wer da die Nummer 2 sein kann. Auch Antonio Brown war auch im Spiel, dann Goodwin war ja auch im Spiel. Also das ist ja noch so eine Sache. Ich denke, Antonio Brown hat er gezeigt bei Tampa Bay, was er drauf hat. Was er kann. Hat er auch hinter Evans und Goodwin gespielt, als Nummer 3 Receiver, aber ich glaube, er wäre auch eine starke Nummer 2, genauso wie Juju Smith-Schuster. Genau. Aber dann ist auch mehr. Ich denke, dass wir, wenn wir so viel Geld in die Wide Receiver reingeben, sagen wir jetzt mal, wenn wir einen guten bezahlten zweiten Wide Receiver holen, dass es auch in der Defense dann auf der Strecke bleibt. Also da sich bemerkbar macht dann immer so, dass da eventuell wir da nicht genug Geld haben, um da eventuell einen vernünftigen Cornerback zu holen und dann eventuell da ein bisschen zurückfallen. Also man muss dann das dann immer so ein bisschen abwägen. Und dann auch liegt auch am Spieler, wen wir holen, was er will, wie viel Geld er will und ob das dann halt mit dem verdünnten Salary Cap vereinbar ist.
Ja.
Ja.
Dominik, wolltest du noch
Ja.
was sagen?
Ja, definitiv. Also ich bin kein Freund von viel ausgeben für jetzt einen zweiten Receiver. Man hat jetzt gesehen mit Justin Jefferson, was die Rookies produzieren können, wenn sie dieses Skillset mitbringen. Das heißt Skillset in dem Fall vor allem Route Running und sichere Hände. Der muss gar nicht mal der Schnellste sein, aber die zwei Eigenschaften, denke ich, wenn die ein Receiver gut mitbringt, dann kann es dir auch einen Rookie sozusagen geben. Während ich jetzt, wenn ich jetzt auf die Cornerback-Position gehe, was ich ja vorhin schon mal angemerkt habe, da kriegst du sowas relativ selten raus. Das heißt, dass du jemanden kriegst, der ja das Gleiche dir oder Ähnliches bringen kann wie ein Veterane. Und deswegen denke ich, dass, wie gesagt, Cornerback die Position für mich wäre, wo du am meisten Geld reinpumpen musst. Bei Receiver, klar, kannst du den einen oder anderen holen, der jetzt nicht so viel Geld kostet. Aber wenn ich ein Traumszenario wäre natürlich, dass irgendwie Devontae Smith an 16 noch verfügbar ist, was ich jetzt eher häufiger höre, dass es auch möglich wäre, ihn zu bekommen an 16. Und wenn das natürlich der Fall wäre, dann würde ich durchs Zimmer hüpfen. Und deswegen, ja, schauen wir mal. Also ich würde vom Cap Space gesehen auch, weil wir auch Hopkins schon fast 20 Millionen, glaube ich, zahlen dann, nicht mehr so viel Geld in den zweiten Receiver reinpumpen.
Das ist
Ja,
wahr.
stimme ich dazu.
Ja. Anderer Punkt aber, um deinem, sage ich mal, deinem Statement so ein bisschen entgegenzuwirken. Wie viele Wide Receiver wurden letztes Jahr in den ersten beiden Runden gedraftet? Ich glaube, es waren 20 plus. Wie viele davon hatten einen signifikanten Impact im ersten Jahr? Einer. Es war nur Jefferson. Henry Ruggs, untergegangen. Absolut nicht da. Es war eigentlich nur Jefferson, der wirklich Impact hatte und der sticht natürlich heraus. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Und was gerade hier auch im Chat geschrieben worden ist von Dominik, Steve Keim und seine Wide Receiver Prospects standen auch schon zur Debatte, inwiefern die das Talent einschätzen können. Ich meine, wenn man sich unsere vergangenen Draftpicks anguckt, Kirk als 2 ist fragwürdig, was ja eigentlich der Plan war. Dann haben wir da Andy Isabella, der bis jetzt wirklich immer noch nicht Fuß gefasst hat oder überhaupt Erfolg gefunden hat. Und dann Keyshawn Johnson, der auch Outside spielen könnte, aber auch nicht wirklich der Mann dafür ist, zumindest bis jetzt. Ich weiß nicht, ob er noch Potenzial hat oder nicht. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall zu beobachten oder halt die Frage zu stellen, ob Steve Keim da, sage ich mal, über die, sage ich mal, Kompetenz verfügt, die Wide Receiver Prospects so einzuordnen. Aber ich denke, dass wenn Devontae Smith wirklich fallen sollte und die Free Agency wird zeigen, wie sich der Draft eventuell noch ne, entwickelt und ob ein Wide Receiver fallen könnte, ich glaube tatsächlich, dass man bei den Prospects wirklich davon ausgehen kann, dass sie sehr hochkarätig sind. Und dass sie sehr, sehr schnell Fuß fassen würden in der NFL. Ich glaube, dieses Jahr ist die Wide Receiver Class auch ein bisschen anders als letztes Jahr. Und insofern, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber um nochmal auf Larry Fitzgerald zurückzukommen. De facto ist er das Geld nicht wert. Entweder man bindet ihn für weniger. Oder man lässt ihn eben ziehen und investiert die Cap anderweitig. Ich glaube, das ist das, was uns jetzt, sage ich mal, als Konsens verblieben ist, wenn ich richtig liege.
Auf jeden Fall stimmt, ja.
Alles klar.
Genau.
Dann gehen wir in die Schlussphase unserer heutigen Folge Birdwatch. Und zwar in den sogenannten Two-Minute-Drill, haben wir jetzt mal so eingeführt. Die Phase unseres Podcasts, aka Livestreams, in dem wir noch auf Viewer-Fragen und Fragen aus der Community eingehen. Und eben wurde eine in den Raum geworfen, die bezüglich Eno Benjamin gestellt worden war. Werden wir dieses Jahr mehr von ihm sehen? Dominik, was sagst du dazu? Ino Benjamin, wird er Impact haben nächstes Jahr? Wie siehst du seine Rolle bei uns?
Das ist eine sehr interessante Frage. Habe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch bisher noch nicht ganz so viel damit beschäftigt. Was aber vielleicht auch daran lag, dass man Ino Benjamin letztes Jahr wenig bis gar nicht gesehen hat.
Gar
Das
nicht,
heißt,
gar
ich
nicht.
kann gar nicht, also ich kann gar nicht beurteilen, was der Junge sozusagen mitbringt. Mir sagt es insofern etwas, als dass man der Fakt, dass man ihn nicht gesehen hat, ist jetzt tendenziell mal nichts Gutes, weil wenn er besser gewesen wäre als jetzt Drake oder als der zweite Running Back von uns, Edmonds, zeigt mir schon, dass die Qualität anscheinend schlechter sein soll als die zwei. Deswegen, ich denke, wenn im Draft keiner geholt wird, wenn jetzt in der Free Agency nicht zugeschlagen wird, dann wird man ihn zwangsweise mehr sehen müssen, weil mehr Running Backs haben wir nicht auf dem Roster. Aber talenttechnisch kann ich ihn bis jetzt nicht einschätzen, ob er uns einen Mehrwert bringen würde oder nicht.
Ja, definitiv. Schließt sich eventuell so ein bisschen an die zweite Frage an, denn wir bleiben bei Running Backs. Die zweite Frage war, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir Kenyon Drake dieses Jahr re-signen? Jonathan oder Dennis, ich überlasse euch das Wort.
Ja, also
Ja.
ich
Fang du gut an.
glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Drake resignen, ist gar nicht so schlecht. Aber ich bin auch einer von denjenigen gewesen, die Drake nie so schlecht gesehen haben, wie ihn viele gemacht haben.
Ja.
Das war immer das Playcalling, was ihn in die Wand hat laufen lassen. Dadurch war die Produktivität natürlich auch nicht so hoch. Unterm Strich hat er trotzdem fast 1000 Yards gelaufen und 10 Touchdowns gemacht. Da gibt es Schlechteres. Und es ist halt wieder auch nur die Geldfrage. Wenn man ihm da diese 8, 9 Millionen, die da jetzt im Raum standen, die finde ich zu viel. Wenn man sich da auf irgendwas mit der Hälfte bis 6 Millionen einigen kann, dann würde ich sagen, Drake ist unser Mann. Wenn man sich den Free Agent Markt anschaut, produktivere findest du da nicht, außer Aaron Jones, aber die kannst du wahrscheinlich gar nicht bezahlen.
Das ist wahr,
Ja.
könnte man wahrscheinlich bezahlen, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass vor allem, ich meine, letztens noch eine Statistik gesehen zu haben, don't overpay for running backs. Ich glaube, jeder Running Back, der in den letzten 10 Jahren oder in der letzten Dekade einen Super Bowl gewonnen hat, hat nicht mehr als 3,5 Millionen bekommen, wenn nicht weniger. Ja, und insofern don't overpay for running backs in der heutigen Liga zumindest, in dem Spielsystem, in dem wir uns momentan befinden, definitiv. Und insofern Frage, wer würde für Kenyon Drake zahlen? Stimmt unser Angebot mit anderen eventuell überein? Ist der Lebenskomfort in Arizona so hoch, dass Kenyon Drake sagt, ich will hier nicht raus? Na, mal gucken, was da so mitspielt. Gut,
Zu
und
sonnig.
gut, und die letzte und dritte Viewer-Frage, Jonathan, die schicke ich an dich rüber. Und zwar mit Patrick Peterson. Wie hoch siehst du die Chancen, dass Patrick Peterson geresigned wird? Und würdest du ihn resignen wollen überhaupt?
Ja, also er ist ja eigentlich angesichts des Franchises, deswegen könnte es ja die Chance eventuell dadurch höher, dass er nochmal re-signed wird. Die Frage ist auch, wie viel Geld nimmt er? Macht er von sich aus, sagt er, okay, ich habe Bock nochmal auf das Team, ich würde auch für weniger Geld spielen und würde dann nochmal das Team bereichern. Letzte Saison war er auch nicht so stark. Das habt ihr auch, ja, auch in den haben wir auch in den letzten Tagen thematisiert. Ob wir dann eventuell Kirkpatrick nehmen, wieder resignen. Ich glaube, das habt ihr auch in euren Videos mit angesprochen. Genau. Ich finde Patrick Peterson eigentlich einen starken Cornerback, der auch mal wie jeder Spieler eine Schwächephase hat und seine Leistungen trotzdem in der nächsten Saison wieder abrufen kann, wie wir ihn eigentlich kennen. Deswegen, ich bin davon überzeugt, dass wir nochmal resignen, also ich hoffe es zumindest und denke auch, dass er dann nochmal eventuell, wenn wir jetzt noch einen Cornerback draften, dass er dann nochmal als Leaderrolle für den steht und den nochmal irgendwie formen kann und dann kann er auch von dann ziehen, sage ich mal, wenn wir dann nochmal einen starken Cornerback als Rookie haben, der dann nochmal das Franchise über Jahre nochmal prägen kann.
Ja. Definitiv. Ich bin persönlich auch, sage ich mal, von der Idee angetan, Patrick Peterson zu re-signen, auch wenn seine Leistung natürlich in die Regressive gegangen ist über die letzten Jahre. Er ist nicht mal der All-Pro-Shutdown-Corner, der er gewesen ist, keine Frage. Er ist jetzt, sage ich, er findet sich, glaube ich, auch besser mittlerweile in Zone-Coverage-Schemes wieder. Deswegen wird auch momentan sehr, sehr hoch als Free-Agent-Kandidat zum Beispiel für die Indianapolis Colts gehandelt, wo er, sage ich mal, sein Revive haben könnte. Jetzt stellt sich aber die Frage natürlich auch in diesem Jahr, und das werden wir alles nächste Woche herausfinden, wie viel sind andere Teams bereit für Patrick Peterson zu zahlen? Er ist ja auch von PFF nicht so hoch gerankt worden, als, sage ich mal, Free Agent Cornerback, der jetzt zur Verfügung steht. Und dazu gibt es natürlich auch noch dann so ein paar persönliche Beweggründe, ne? Ich glaube, seine Frau ist Ärztin und hat eine Praxis mitten in Arizona. Ne, Lebensumstrukturierung und so weiter und so fort spielen natürlich auch immer so ein bisschen mit rein. Aber am Ende des Tages, Patrick Peterson trifft zum ersten Mal auf den Free Agency-Markt. Und das muss man sich erstmal geben. Ich meine, solange wie er bei uns war und solange wie er schon spielt, ist es das erste Mal, dass er wirklich in den Free Agency-Markt rollt. Und auch für andere Teams zur Verfügung steht. Also es wird spannend zu beobachten sein, was für Angebote da reinfliegen, welche Teams als, sage ich mal, Contender, wenn man so will, in, sage ich mal, Consideration gezogen werden müssen. Und insofern müssen wir warten einfach. Wir müssen abwarten und schauen, wie sich die Sache entwickelt. Aber Side Note, ich wäre auch nicht unangetan von einem Trade für zum Beispiel für Stephon Gilmore oder sowas, den wir gebrauchen könnten, bin ich ganz ehrlich.
Also, ich habe
Ja,
letztens auf
aber lass mir
Twitter.
meine Draft Picks.
Ich lasse dir
Sonst
deine
kann ich mir den Draft nicht, sonst kann ich mir den
Draft-Picks.
Draft nicht mehr gescheit anschauen. Das wäre für mich so
Ja.
ein Ding, wo ich wirklich Probleme hätte mit.
Dominik, wir hatten letztens intern mal geungt, wir geben Isabella und nächstes Jahr einen Siebtrunden-Pick für Gilmore.
Ja,
Ja,
aber
das, da würde ich mittanzen.
ich habe Gilmore auf Instagram, also ein Gerücht habe ich bei den Browns gesehen, dass die Browns irgendwie bereit wären, für Gilmore zu traden. Das ist ja auch irgendwie ganz
Ich
interessant.
meine,
Fun.
dass wir weniger auf News und Reportagen und alles andere und Prognosen viel Beachtung schenken sollten, haben wir, glaube ich, selbst am Spä also
Ja.
spätestens am eigenen Leib erfahren, als auf einmal JJ Watt Source mir geschrieben hat. Und
Ja, ich wollte es mal
insofern,
in den Raum werfen.
ich wollte es nochmal in den Raum werfen, nein, kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man glaubt, dass das und das Franchise den und den Move machen würde. Und insofern. Fest steht auf jeden Fall, dass die Patriots gesagt haben, hey, wir sind für Trades wegen Gilmore offen. Er geht ja jetzt in sein letztes Vertragsjahr bei den Patriots und insofern perfekter Zeitpunkt dafür. Gut, Freunde, schließen wir damit die heutige Episode von Birdwatch. Ich bedanke mich bei euch dreien, vor allem, dass ihr euch die Zeit heute Abend genommen habt, dabei zu sein.
Ja,
Sehr gerne.
danke für die Einladung. Sehr gerne.
Vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen.
Und an alle, die zugeschaut haben heute Abend und an alle, die später den Podcast hören, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Stay safe und rise up, Red Sea. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis dann.
Ciao.